Hallihallo, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Im Kreisfahren Podcast. Was uns noch fehlt zum Glück, sind natürlich die Fahrernoten. Wir gucken ein letztes Mal auf den Grand Prix von Aserbaidschan in Baku zurück und ja, werden wie immer, wie ihr es von uns gewohnt seid, rein subjektiv die Leistung aller 20 Piloten bewerten. Ohne lange Umschweife, lass uns loslegen, Sebastian, oder?
Yes. Ja, und bevor wir loslegen mit unseren Fahrerbewertungen zum großen Preis von Aserbaidschan in Baku, nochmal der Hinweis wie immer, lasst uns ein Abo und ein Like da und ihr werdet es nicht bereuen, denn wir versuchen hier die beste Community auf YouTube zum Thema Formel 1 aufzubauen. Wir antworten auf jeden Kommentar, gerne auch, wenn es euch unter den Fingern brennt, direkt mal was reinschreiben, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, die Fahrerbewertung, da hat sowohl der Dave als auch der Sebastian Quatsch geredet. Das sehe ich komplett anders. Schreibt es uns, wir sind gespannt und wir diskutieren gerne mit euch. Und so uns interessiert es auch ganz ehrlich, was ihr darüber denkt. Man lernt ja auch nie aus. Deswegen, lasst uns durchstarten. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr schon mal zugeschaut habt, für die, die neu sind. Wir arbeiten uns von hinten in der Konstrukteurswertung vom Platz 10 auf Platz 1 vor und besprechen das jeweilige Fahrerduo. Und wir fangen an und starten durch mit Kick Sauber. Da brauche ich auch gar nicht ins Skript zu schauen. Die haben wieder mal 0 Punkte leider geschafft und nach Hause gefahren. Ja, Valtteri Bottas in der Qualifikation auf Platz 17 gelandet, im Rennen auf Platz 16 und Guan Yu Zhou in der Quali auf 18, im Rennen auf 14 und Dave darf den Anfang machen. Was gibst du den beiden für eine Wertung?
Ah, da sieht es mal wieder nicht allzu rosig aus. Sauber hatte wirklich ein mieses Wochenende. Kurz vorab, ja, es wird in dieser Episode ziemlich viele Höchstnoten hageln. Ich glaube, das wird wahrscheinlich die Episode mit den meisten Top-Bewertungen. Ja. Für die Sauberpiloten gibt es aber keine. Ich gebe Valtteri Bottas 3 Punkte für dieses Wochenende. Zhou Guanyu kriegt von mir 5 Punkte. Warum ist das so? Beide waren relativ anonym unterwegs. Bottas hat sich auf der 17 qualifiziert, Zhou auf 18, du hast es schon gesagt, hinter ihnen. Wer lag denn da hinter ihnen? Ocon, glaube ich, der ein Motorenproblem hatte.
Und Stroll, der hat sich ins Abseits geschossen, mehr oder weniger.
Genau, da ging gar nichts. Ja. Pierre Gasly wurde dann tatsächlich auch disqualifiziert nach dem Quali. Das war auch schwer zu bewerten, aber dazu kommen wir dann später. Worauf ich hinaus wollte, im Prinzip hat sich Valtteri Bottas vor allem nicht wirklich verbessert. Ja. Es sind ja auch im Rennen 4 Piloten ausgeschieden. Er ist de facto Letzter geworden, ja, letzter Pilot auf der Strecke, fast Letzter, Vorletzter. Naja, auf jeden Fall richtig übel. Man hat ihn nicht gesehen, komplett anonymes Wochenende vom Finnen. Sauber hat versucht, ein bisschen mit der Strategie zu spielen. Man hat beide Piloten auf unterschiedliche Strategien gesetzt. Bottas war relativ früh an der Box, ja, Medium-Reifen erst aufgezogen, Runde 11, dann auf den harten. Ist dann zu Ende gefahren. Wir werden das auch wieder feststellen ein paar Mal. Das Sauber-Team ist neben einigen anderen eines, das seine Piloten grundsätzlich auf angefahrenen Reifen losgeschickt hat. Bisschen ungewöhnlich, aber wir haben das schon mal thematisiert. Manche Autos funktionieren unter diesen Umständen einfach besser. Wenn die Reifen schon mal einen Hitzezyklus durchlaufen haben, dann kriegen die Piloten es besser hin, diesen Reifen dann länger aufrecht zu erhalten, den Grip irgendwie zu erhalten. Hat alles nichts genutzt. Valtteri Bottas ist am Ende wirklich miserabler 16. geworden, muss man sagen. Weit weg von den Punkten. Bei Zhou Guanyu lief es ein bisschen besser. Er war im Quali tatsächlich nicht gut unterwegs, konnte sich im Rennen aber einigermaßen nach vorne arbeiten. Hat da einige Piloten hinter sich gelassen, wie zum Beispiel Esteban Ocon. Natürlich die ausgeschieden sind ohnehin. Bei Zhou Guanyu drücke ich mal ein Auge zu und bewerte das schon mal als Zeichen der Besserung und gebe ihm die Durchschnittswertung von 5. Valtteri Bottas kriegt von mir 3. Du bist ein bisschen gnädiger, Sebastian.
Ja,
warum?
Ich kann es auch sehr gut erklären. Also, was gebe ich den beiden? Ich gebe Valtteri Bottas erstmal 6 Punkte und Guan Yu Zhou 7, also wesentlich besser als du. Ich erkläre es folgendermaßen. Also, dass die beiden mit Abstand das schlechteste Auto zur Verfügung haben, das haben wir jetzt ein paar Mal schon durchgekaut. Dieses Mal hat sich das folgendermaßen ausgewirkt. Valtteri Bottas ist relativ früh in die Box gegangen, der ist auf Mediums gestartet und dann haben sie gesehen, die Reifen, die zersetzen sich eigentlich instant, ja. Also das sah ganz, ganz übel aus. Und dann haben sie ihn direkt tatsächlich schon in Runde 12 an die Box geholt, von, ich glaube, es waren 52 Runden in Baku. Und das heißt, der hatte einen sehr, sehr langen Stint hinten raus. Und dann haben natürlich die harten Reifen auch nicht mehr so mitgemacht, wie sie es sollten. Was ihm dann natürlich hinten raus nicht unbedingt geholfen hat. Ja, Joe hingegen hat auch Lob bekommen. Der ist übrigens andersrum gestartet. Der hat am Ende Medium-Reifen gehabt. Er hat aber auch mit den harten Reifen, auf denen er gestartet ist, also mit anderen Worten, sauber hat die Strategie auch gespittet. Die hat er sehr gut gemanagt, der Chinese, und ist dann dementsprechend hinten raus wirklich gut unterwegs gewesen. Hat dann noch Ocon überholt in den letzten Runden, der ja seinerseits auch nur so weit hinten war, weil er halt auch seine eigenen Probleme hatte und aus der Box gestartet ist. Man kann jetzt nicht sagen, dass das Team einen riesen Fortschritt gemacht hat, aber es war laut Alessandro Alunni Bravi zumindest ein kleiner Fortschritt. Auch Zhou Guanyu hat gesagt, es liegt noch ein langer Weg vor uns. Wir wissen, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein wollen, aber es gab ein paar ermutigende Fortschritte. Man hat ab und zu mal mit dem ein oder anderen Auto gekämpft, und Valtteri Bottas hat gesagt, naja, es sind halt viele Konkurrenten ausgefallen. Wir konnten keinen ausgewogenen Stint hinlegen und haben eben auch Punkte weit verpasst. Und auch da wieder die Durchhalteparole, wir müssen es jetzt neu sammeln und es in Singapur erneut versuchen. Ja, also mit anderen Worten, die beiden haben, glaube ich, im Rahmen dessen, was ihnen zur Verfügung stand, einen ganz soliden Job gemacht. Und es ist einfach nicht mehr drin. Wir sagen jede Woche das Gleiche, jedes Rennwochenende, wir springen zum nächsten Team. Das da heißt Alpine. Hui, da war normalerweise Williams an Platz 9, jetzt nicht mehr. Ja. Die haben sich nämlich richtig reingekniet und viele Punkte gesammelt. Ja, bei Alpine ist es nicht so gut gelaufen. Pierre Gasly, wir haben es gehört, in der Quali disqualifiziert worden, im Rennen dann aber 12. Also wirklich nicht verkehrt, seine Leistung. Ocon 19. in der Quali und 15. im Rennen. Wie gesagt, 4 Autos sind ausgefallen. Auch nicht so toll, ne? Dave, was gibst du den beiden?
Ja, das ist sehr, sehr, sehr durchwachsene Leistung. Es war eigentlich ein ziemlich hartes Wochenende zum Vergessen für die Alpine-Piloten. Ich gebe Pierre Gasly 7 Punkte. Esteban Ocon kriegt von mir derer 5. Warum ist das so? Relativ leicht erklärt. Pierre Gasly ist mit viel Wut im Bauch gefahren. Er hatte eigentlich ein ganz gutes Auto an dem Wochenende. Gab ein dummes Problem mit der Benzindurchflussmenge im Qualifying. Aus diesem Grund. Es stand er da tatsächlich drin, er wurde quasi disqualifiziert, wurde da als Letzter gewertet. Eigentlich meine ich, hat er sich ganz gut qualifiziert, um den Bereich 12 rum, glaube ich, irgendwie, ne? Die Zeit hat er es hergegeben, also eigentlich lief es vom Tempo her gar nicht schlecht. Er ist dann da quasi nach hinten durchgereicht worden und musste von sehr weit hinten starten. Hat sie aber prima nach vorne gekämpft, Rang 12 in einem Alpine auf einer Strecke, wo es 2,2 Kilometer am Stück Vollgas geht, ja, wo wirklich Motorenpower gefragt ist, darf man nicht vergessen, der Alpine krankt dann auch wirklich, hat ein PS-Defizit auf alle anderen. Ist doch stattlich, er hat ganz gut mitgehalten, finde ich, und hat auch ein paar ganz gute Manöver gezeigt. Rang 12 nötigt mir auf jeden Fall Respekt ab und infolgedessen 7 Punkte. Esteban Ocon hatte auch Pech im Qualifying, Motorenprobleme. Er wurde dann quasi als Vorletzter gewertet, also letztendlich beide Alpine in der letzten Startreihe nach dem Quali. Aufgrund von Defekten und Problemen, ja, das muss man auch erstmal schaffen. Für Ocon ging es aber im Rennen nur bedingt besser. Ja, er konnte sich nur auf Rang 15 letztendlich dann einreihen. Bei 4 Ausfällen ist das doch eine relativ, magere Ausbeute, auch wenn es nur 3 Plätze hinter den Teamkollegen sind, aber ist einfach eine schlechtere Leistung, dementsprechend schlechter bewerte ich die, und zwar mit 5 Punkten, Gasly 7. Du siehst es in diesem Fall genauso.
Ja, auch von mir bekommt Gasly 7 und Ocon 5. Gasly, bemerkenswerterweise, hat gesagt, dass aus fahrerischer Sicht, meinte er, war das eines meiner besten Rennen der Saison. Waren in jeder Kurve, in jeder Runde am Limit, sagte, und haben wirklich das Maximum aus dem Auto rausgeholt. Es gab nicht viel mehr, das wir hätten tun können. Am Ende kamen wir als 12. ins Ziel. Ja, andererseits waren wir dieses Wochenende einfach zu langsam, hat er gesagt. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Die sind beide auf hart losgefahren. Ist wahrscheinlich auch das Vernünftigste erstmal gewesen, weil sie ja beide sehr weit hinten gestartet sind, beziehungsweise Ocon.
Jeder hat doch auf den Safety Car spekuliert, oder?
Richtig, genau. Es hat Oliver Oaks, der Teamchef, auch gesagt. Sie haben auf den Safety Car spekuliert, aber mit dem späten Virtual Safety Car hat da natürlich das alles nicht funktioniert. Pierre Gasly hat ja dann am Ende noch weiche Reifen aufgezogen, interessanterweise. Wollte dann nochmal zu Hülkenberg aufschließen, plus sich dann die schnellste Runde holen wahrscheinlich. Das war ein ziemlicher Gamble, finde ich spannend, hat aber alles nicht funktioniert. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Esteban Ocon war auch völlig bedient, der hat einfach nur noch gesagt, als Team müssen wir uns neu formieren und uns darauf konzentrieren, die gesamte verfügbare Trainingszeit optimal zu nutzen, um die Leistung zu steigern und sich aufs nächste Rennen zu konzentrieren. Also von daher, Alpine wieder mal einen Griff ins Klo und da wir ja möglichst über interessante und positive Sachen aufsprechen wollen, springen wir doch gleich mal zu Williams. Die haben drei Punkte mehr auf dem Konto insgesamt in der Konstrukteursweltmeisterschaft, sind drei Punkte vor Alpine, jetzt mit 16 Zählern auf dem Konto und seitdem Logan Sargeant nicht mehr dabei ist, heißt der Teamkollege von Alex Albon, Franco Colapinto, und der war extrem nah dran. Also, Albon, Qualifikation 10., Rennen 7. und Colapinto im Rennen, in der Qualifikation vor ihm auf dem 9. Platz, im Rennen einen Platz hinter ihm. Wahnsinn, der war wirklich ganz, ganz nah dran. Dave, was gibt's zu den beiden?
Unfassbar eigentlich, und da kommen wir tatsächlich schon zu den Highlights. Alex Albon kriegt von mir natürlich 10 von 10, also besser geht's nicht. Franco Colapinto kriegt nur in Anführungsstrichen 9 von 10. Und zwar ziehe ich ihm das eine Pünktchen tatsächlich für seinen Trainingscrash ab. Das kann einem jungen, unerfahrenen Piloten gerade in Baku definitiv mal passieren. Er ist ganz hervorragend danach zurückgekommen, hat sich nicht einschüchtern lassen von diesem Zwischenfall, von dem Unfall. Ist direkt wieder auf Tempo gewesen, hat ein Wahnsinns-Qualifying geliefert, ein Wahnsinnsrennen. Hätte sich definitiv auch eine 10 von 10 verdient. Aber diesen winzigen Makel gibt es, diesen winzigen Spielraum, die Luft nach oben. Das kann er beim nächsten Mal dann in Singapur besser machen. Eine vermutlich noch schwerere Strecke, ja. Auch ein ganz enger Stadtkurs mit Mauern und dann nachts unter Flutlicht. Also das wird nochmal eine Schippe drauf. Viel schwerer geht es nicht mehr. Er hat sich aber ganz hervorragend verkauft. Also wirklich, wirklich toll, wie er das gemacht hat. In seinem zweiten Rennen bereits 4 Punkte geholt. Das hat Logan Sargeant in anderthalb Jahren Williams nicht geschafft. Ganz, ganz großer Respekt dafür. Und ganz am Rande mal, es ist ja definitiv so, dass für Franco Colapinto bei Williams kein Platz sein wird im nächsten Jahr. Und wenn er weiter so gute Leistungen bringt, Helmut Marko wurde gefragt und hat schon gemeint, eigentlich macht es keinen Sinn, den wieder zurück in die Formel 2 zu schicken. Der fühlt sich in der Formel 1 wohl. Was kann man machen? Und sein Teamchef James Walls hat schon gemeint, wenn man ihn so fragt, also er wird alles dafür tun, dass er Franco Colapinto in irgendeiner Form bei Audi unterbringt, oder dass er ihnen zumindest empfiehlt, den jungen Mann zu nehmen. Der schlägt sich wirklich sehr, sehr wacker und sorgt hier für Furore. Ich finde es mega gut, honoriere das in seinem Fall mit 9 Punkten dieses Mal. Fünkchen Luft nach oben hat er noch. Ich bin mir sicher, er wird sich auch in Singapur sehr gut anstellen. Zu Alex Albon kann man gar nicht viel sagen. Er hatte im Qualifying diesen kuriosen Zwischenfall mit diesem gelben Kühlungsapparat da, den zwar der Mechaniker gesehen hat, er wollte ihn in letzter Sekunde noch rausziehen, aber da ist Alex Albon schon losgefahren, er hat das Zeichen vorne bekommen zum Losfahren und dem Kollegen ist es nicht mehr gelungen, das rechtzeitig noch da vom Auto wegzuzubbeln.
Chaos.
Alex Albon hätte ihn fast noch überfahren dabei und so kam dann diese kuriose Szene zustande. Nur deshalb, denke ich, konnte er natürlich dann keine Zeit mehr setzen im Qualifying und nur deshalb ist er dann hinter Colapinto gelandet. Bin mir sicher, es wäre mindestens der 9. Platz drin gewesen für Alex Albon im Quali. Er hat sich im Rennen hervorragend verkauft. Du hast es ja in unserer Highlights-Episode schon mal ausführlicher erzählt. Die verlinken wir euch übrigens hier oben irgendwo, würde ich vorschlagen. Falls ihr es nicht gesehen habt, wir sprechen da schon sehr ausführlich über einige dieser tollen Begebenheiten in Baku. Er war zwischenzeitlich auf Rang 3 unterwegs, hat sich da überhaupt auch nicht einschüchtern lassen, hat da zwischen allen Großen gekämpft, McLaren, Ferrari, Red Bull und mittendrin der einsame Alex Albon im Williams. Aber er ist da nicht negativ aufgefallen. Also ganz, ganz großes Tennis, der ist spitze. Ich kann es kaum erwarten, wie er sich an der Seite von Carlos Sainz schlagen wird ab der nächsten Saison. Das wird wirklich eine sensationelle Fahrerpaarung.
Ja,
10 von 10 für Albon, 9 von 10 für Colapinto, damit habe ich fertig für Williams.
Ich setze jetzt sogar noch einen drauf. Ich gebe tatsächlich beiden 10 von 10, Albon und Colapinto jeweils. Und ich sage auch gerne, warum. Also Albon, braucht man nichts sagen. Der hat wirklich einen super, super Job gemacht. Der war ja zwischenzeitlich Dritter. Die haben ihn natürlich sehr lange draußen gelassen. Er hat einen sehr, sehr langen ersten Stint gefahren. Und man muss auch sagen, hier war es auch so bei Williams, ähnlich wie bei vielen anderen Teams, dass die Strategie gesplittet haben. Ja, also Franco Colapinto ist auf Mediums gestartet und wenig überraschend, wenn man sich das Rennen angeschaut hat, dann hätte man gar nicht rausschauen müssen, Alex Albon auf harten Reifen. Und der hat es wahnsinnig gut gemacht, der Albon. Der hat ja zwischenzeitlich dann Norris und Verstappen hinter sich gehalten. War schon heftig und hätte am Ende sich dann auch fast noch den Alonso geschnappt. Also es war schon fantastisch. Und dementsprechend völlig zu Recht 10 von 10. Es ist unglaublich und ich finde es auch spannend, dass er Williams die Treue hält, was auch für die sehr gute Arbeit von James Ward spricht, der da anscheinend ja nicht nur etwas überraschenderweise Albon zu einem sehr, sehr frühen Vertragsverlängerung bewegen konnte, sondern jetzt sogar halt Carlos Sainz mit reingeholt hat. Ich hätte mir sogar noch zugetraut, in Adrian Newey auch noch an Land zu ziehen, aber da war dann die Finanzkraft und alles andere wahrscheinlich viel, viel spannender logischerweise bei Aston Martin. Aber sprechen wir über Franco Colapinto noch. Warum habe ich denn dem jetzt nicht 9 von, sondern 10 von 10 gegeben? Naja, viele, viele Fahrer hatten Probleme und Quersteher im Training in Baku. Auch im Rennen übrigens, als die Reifen dann runtergefahren waren. Und deswegen, ja, er als Rookie, das lasse ich ihm jetzt mal durchgehen. Das ist jetzt nicht so wie bei Sargent, seinem Vorgänger, der ein ums andere Mal sowas gemacht hat. Deswegen, genau, ist das jetzt mein Take und ich fand es spannend. Er hat ja zwischenzeitlich Behrmann und Hamilton hinter sich gelassen für eine ganze Weile. Ich glaube, es waren fast 20 Runden oder sogar genau 20 Runden. Mhm. Und klar, man kann es nicht genau vergleichen. Also wir haben es ja gerade schon gesagt, Albon hatte das Problem im Qualifying. Die Strategien waren gesplittet, aber dass Colapinto unabhängig davon so knapp hinter ihm direkt ins Ziel gekommen ist und zum ersten Mal, und so viel muss man dann fairerweise sagen, also es war ein Doppelpunktergebnis für Williams, aber das gab es schon mal und zwar auch mit einem Logan Sargeant, das war der US-Grand Prix in der letzten Saison, ich glaube es war Austin, ja genau. Also das muss man zur Ehrenrettung von Logan Sargeant sagen, also der hat es auch schon mal geschafft, damals aber ist er nochmal hinten reingerutscht, der ist eigentlich Elfter geworden. Genau, also das,
genau, das wollte ich gerade sagen. Ja,
Colapinto auf jeden Fall aus dem Stand deutlich überzeugender als der US-Amerikaner, der wahrscheinlich mit einem sehr, sehr, oder beiden wahrscheinlich weinenden Augen dieses Mal bei Baku zugeschaut hat, wenn es sich überhaupt noch gibt, denn den werden wir sicherlich nicht mehr in der Formel 1 sehen, auch nicht als Ersatzfahrer oder dritten Fahrer. Der muss jetzt schauen, wo er woanders unterkommt. Können wir ja mal die nächsten Jahre so ein bisschen noch verfolgen. Aber bevor wir uns hier verquatschen, schauen wir jetzt zu Haas, Hülkenberg und Behrmann, der zweite Rookie in seinem wie Colapinto zweiten Formel 1 Rennen. Und auch der Behrmann hat es in die Punkte geschafft. Und der Behrmann hat jetzt sogar als erster Formel 1 Fahrer, wir haben es ja glaube ich in der letzten Episode auch schon gesagt, das Kunststück vollbracht, in seinen ersten zwei Rennen für zwei verschiedene Teams zu fahren und dann auch noch in beiden Rennen in die Punkte zu fahren. Ja. Also damals ist er Siebter geworden. Es war, glaube ich, in Saudi-Arabien, ich kann es mich gar nicht ne? Und jetzt Jeddah. Zehnter. Mhm. Also Hülkenberg, 13. in der Qualifikation, 11. im Rennen. Behrmann hat sich noch den einen Punkt geschnappt von ihm ganz zum Schluss, als der Hulk über Trümmerteile gefahren ist und deswegen seinen 10. Platz aufgeben musste. Und im Qualifying ist Behrmann 11. geworden. Was sagst du dazu, Dave?
Ja, super. Ich finde das ganz toll. Ich gebe Nico Hülkenberg 8 Punkte, sehr gute 8 Punkte. Olli Behrmann kriegt von mir sogar 9 Punkte. Bei Olli Behrmann ist es so, sehr vergleichbare Geschichte mit Franco Colapinto. Eigentlich ein überragendes Wochenende, minus der eine kleine Makel. Auch er hat in dem freien Training seinen Haas mal in die Mauer gepfeffert, hat sich sehr geärgert darüber. Dumm gelaufen, das sind Fehler, die passieren halt einem Neuling. Ist alles halb so schlimm natürlich. Der Materialschaden hielt sich zum Glück auch einigermaßen in Grenzen. Man konnte das Auto noch fixen. Auf einer so schweren Strecke mit einem für ihn, mehr oder weniger neuen Auto. Er hatte bisher noch ein paar freie Trainingssessions im Haas absolviert. Sehr, sehr gut. Aber im Quali tatsächlich den Teamkollegen gebügelt. Und Nico Hülkenberg ist ja, weiß Gott, kein Nasebohrer im Qualifying. Ja, einer der Besten auf eine Runde. Und den hat er hinter sich gelassen, im Rennen ein bisschen glücklich, aber nicht unverdient, dann auf Rang 10 und einen Punkt geholt. Er hat eine ganz große Show geliefert, keine Fehler dann gemacht fortan, also nach seinem Trainingsausritt. auch da wirklich allerhöchster Respekt vor der Leistung. Ich denke, Haas hat da auch einen sehr, sehr guten Fang gemacht. Oli Bärmann wird uns erhalten bleiben ab dem kommenden Jahr in der Formel 1. 9 Punkte dafür auf jeden Fall, wie gesagt. Nico Hülkenberg liegt die Strecke in Baku einfach nicht. Hat auch mehrfach gesagt, er kriegt da irgendwie keinen Rhythmus rein, gerade dieser zweite Sektor, wo es um die Altstadt geht, wo es ganz eng ist. Kriegt das irgendwie, eigenen Angaben nach nicht hin, da wirklich das Letzte aus dem Auto zu holen. Deswegen, klar, Rang 13 im Quali noch ganz ordentlich auf jeden Fall angesichts dessen. Rang 11 im Rennen, ein bisschen unglücklich, du hast es gerade schon angedeutet, er war eigentlich auf Platz 10 auf Punktekurs, hat dann nach diesem Sainz-Perez-Unfall sich Trümmerteile eingefangen oder ist über große Trümmerteile gefahren. Dass das Rennen letztendlich dann noch freigegeben wurde auf der letzten halben Runde, also das Virtual Safety Car wurde beendet, damit es dann, bis zur Ziellinie noch ein bisschen Racing gibt. Das hat er dann auch noch verschlafen, hat er gesagt. Bisschen komische Geschichte. Und wurde dort von Oli Bearman und ich glaube Lewis Hamilton noch irgendwie kassiert. Schade, Pech, blöd gelaufen für ihn. Aber insgesamt trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung. Er hat auch gezeigt, dass im Haas auf jeden Fall eine Menge Tempo drin ist. Das lässt für Singapur hoffen und damit übergebe ich gerne an dich. Du siehst, es ist relativ ähnlich diesmal.
Ich gebe Hulk auch 8, ich gebe Bearman ganze 10 auch da. Ich verzeihe ihm das sehr, sehr gerne. Auch wie Colapinto zweites Rennen, wir haben es gerade schon mehrfach gesagt. Das ist kaum zu toppen, vor allem wenn man so einen starken Teamkollegen hat, auch wie Colapinto im Hulk, dem die Strecke, wie du gesagt hast, zugegebenermaßen nicht besonders gut liegt, aber der trotzdem ja eine gute Leistung gebracht hat, gerade auch dafür. Deswegen muss man es umso höher anrechnen und ich fand es auch stark von ihm, wie er gegen Hamilton verteidigt hat. Das war fast schon, Verstappen hätte es nicht anders gemacht. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo Hamilton eigentlich schon ziemlich aussah, als ob er ihn eigentlich locker hätte. Und dann zieht der Colapinto vor der 90-Grad-Kurve plötzlich nach links, was er einmal machen darf. Und aber wirklich auch sehr kühl, berechnend und nicht unfair, aber ultra hart. Und das gegen einen 7-maligen Weltmeister. Und das Coole war, Hamilton ist dann danach auch zu ihm hingegangen. Sie haben nochmal miteinander gesprochen und keiner war böse. Vor allem Bearman hat dann auch nochmal später geschrieben, es war toll, mit dir geraced zu haben und so. Und hat dann auch gesagt, also Hamilton hat dann seine Erfahrung ausgespielt und da konnte er dann nichts mehr machen. Aber auch Hamilton hat gesagt, also große Zukunft für Bearman und für Colapinto auch. Also ist immer schön zu sehen, wenn man da hartes Racing sieht, aber die Leute halt einfach untereinander sich gut verstehen und den Respekt in beide Richtungen halt sich zollen. Coole Sache.
Fast wie beim Go-Kart-Fahren bei uns
immer. Fast wie beim Go-Kart-Fahren, ja. Jo, dann springen wir doch zu den Racing Bulls. Das war so ein bisschen ein anonymes Rennen für Daniel Ricciardo und ein sehr, sehr, wiederholt Pech. Strähnerennen für Tsunoda. Also Danny Rick, 15. in der Quali, 13. im Rennen. Tsunoda in der Quali gar nicht schlecht, 12. und dann aber ausgeschieden. Was war passiert? Stroll ist mir so ein bisschen übermütig in die Seite gefahren, hat da das Visa V am Seitenkasten komplett in ein Loch umgewandelt. Ja, was machen wir denn da mit den Punkten?
Ich ziehe in dem Fall den Joker und gebe sowohl Daniel Ricciardo als auch Yuki Tsunoda jeweils 5 Punkte. Es war, wie du schon gesagt hast, sehr anonym, sehr mittelmäßig. Keiner hat da in irgendeiner Form für Furore gesorgt. Ja. Keiner ist wirklich positiv aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber angesichts dessen, was das Auto hergibt, ist es wahrscheinlich auch relativ nah am Optimum dessen, was sie da leisten können, denke ich. Aktuell sind die anderen einfach wirklich stärker. Ich glaube, Racing Bulls, harter Take, aber sie kämpfen da auf jeden Fall mit Alpine und Sauber um die rote Laterne. Also ich war gerade schon geneigt zu sagen, sie haben das zweitschlechteste Auto. Vielleicht ist es nur das drittschlechteste. Auf jeden Fall irgendwie da hinten. Zwischen all denen, die wenig bis gar keine Punkte holen oder wirklich die Scheiße am Schuh haben.
Am Reifen,
so, ja. Wie Yuki Tsunoda eben, das ist gerade schon gesagt, zum zweiten Mal hinter Monza wurde er auch da wieder abgeschossen, unverschuldet. Da kannst du im Rennen nichts machen. Der 12. Rang in der Quali war noch sehr ordentlich eigentlich für die Racing Bulls. Das kann man schon vertreten. Danny Rick war im Quali deutlich schlechter mit Rang 15. Konnte sich dann im Rennen ein bisschen vorarbeiten, aber mit dem 13. Platz ist er von den Punkten auch so weit entfernt, dass man nicht irgendwie sagen kann, oh, knapp an den Punkten vorbei. Sagen wir es mal so, er empfiehlt sich jetzt nicht unbedingt dafür, seinen Sitz zu behalten. Und ich habe vorhin erst vor ein, zwei Stunden gelesen, dass Liam Lawson wohl den zweiten Sitz bei The Racing Bulls bekommen soll. Es wird irgendwann zwischen dem nächsten Rennen in Singapur und dem übernächsten Rennen in Austin wohl angekündigt. Das ist ja tatsächlich noch das letzte Puzzlestück im Fahrermarkt, was da fehlt. Diese Viererkonstellation in den beiden Red Bull Teams. Wer fährt nächstes Jahr wo und wie? Bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auch andere Gerüchte gehört. Vielleicht soll Sergio Perez seine Karriere beenden nach diesem Jahr, relativ überraschend. Auch das habe ich schon gehört. Aber ja, Hot Takes, nichts bestätigt.
Immer was los im Hause Red Bull.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber gut, wie gesagt, Danny Rick, Yuki Tsunoda von mir 5 Punkte. Du bist fast dabei, oder?
Ja, ich gebe Danny Rick 6 und Yuki Tsunoda 5 Punkte. Tsunoda ist schnell erklärt. Wir haben uns ja hier geeinigt, wir beide, Dave und ich, wenn jemand so früh ausscheidet, dann und nicht selber schuld ist vor allem, dann kriegt er halt 5 Punkte, weil es schwer zu bewerten ist. Es ist schade. Also Yuki Tsunoda hat auch gesagt über Stroll, ich weiß nicht, was er dabei gewinnen wollte, aber ich wollte es ihm nicht einfach machen. Wir wissen, Yuki Tsunoda ist nie ein Fahrer, der es einem einfach macht zu überholen. Der ist so vielleicht der japanische Alonso in der Hinsicht. So ein bisschen Sturkopf, aber mit viel Pech in letzter Zeit leider, vom Pech verfolgt. Wie gesagt, das zweite Rennen, in dem er halt ja völlig chancenlos im Prinzip dann ausscheiden muss. Und bei Danny Rick war eine andere Sache ein Problem. Der hat sich zwar schlechter qualifiziert als Yuki Tsunoda, aber der hatte extremes Reifengraining. Danny Rick selber hat gesagt, so ein Graining habe ich noch nie erlebt. Die Schwankung der Rundenzeiten betrug bis zu 4 Sekunden. Also das muss man sich mal vorstellen. Also wenn man jetzt mal schaut, Sauber als schlechtestes Team in der Qualifikation ist ja, lass mich lügen, knapp über 1 Sekunde langsamer als so ein Red Bull oder jetzt inzwischen McLaren oder Ferrari. Wenn man jetzt überlegt, 4 Sekunden, das sind einfach Universen. Ja? Und dann mit dem gleichen Auto. Also es ist unglaublich, deswegen gestehe ich ihm das zu. Aber man muss natürlich sagen, Danny Rick auch, also Racing Bulls ist wirklich so das Pechvogel-Team gerade, weil Danny Rick, der kann sich halt auch nicht präsentieren mit so einem Rotz-Auto, sage ich mal, ja, dass dir 4 Sekunden Unterschied aufzwingt. Ich meine, mal ganz kurz zur Perspektive. Dave und ich, wir reden ja immer so ein bisschen drüber, wir fahren ja gerne Kart. Wenn wir ein gutes Rennen erwischen, dann sind wir auf einer Strecke, wo, sagen wir mal, 26, 27 Sekunden die Rundenzeit für uns ist. Die anderen sind dann, die richtig Topfahrer sind dann 1,5 Sekunden teilweise schneller. Hey. Aber da sind wir dann in so einem Delta von ungefähr 2-3 Zehntel, wenn wir einen guten Tag erwischen, ja, auf der kurzen Strecke. So, und Danny Rick ist natürlich mit allen Wassern gewaschen und der schafft sowas mit einem Formel-1-Auto auf einer Strecke, die fast 2 Minuten Rundenzeit hat. Hey. 4 Sekunden. Also das hängt nicht an ihm, ja. 4 Sekunden, das hängt nicht an ihm. Da ist das Auto auch nicht ein bisschen irgendwie problematisch, sondern ganz, ganz problematisch. Also ich wünsche sowohl Yuki als auch Danny Rick mal ein richtig gutes Rennen, weil so willst du dann natürlich auch nicht deinen Sitz gegen den Lawson dann verlieren nächstes Jahr oder vielleicht da ganz aus der Formel 1 verschwinden. Tja. Du hast einfach nicht das Material, um zu zeigen, was du eigentlich kannst und beide können es besser. Ja, und damit würde ich sagen, lieber Dave, springen wir doch mal zu einem Abschnitt, wo wir beide auch zeigen können, ob wir es jeweils besser können, und zwar zu unserem Formel-1-Quiz, bei dem ihr gerne mitraten könnt. Das allseits beliebte So, Dave, jetzt musst du mich mal aufschlauen. Ich glaube, es ist unentschieden, ne?
8-8 steht es nach 16 Rennen. Also,
beide jemals die Hälfte der Fragen falsch beantwortet.
Ja, genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Mal gucken, ich mache das gleich anders. Nach dem 17. Rennen, das hatten wir jetzt gerade, steht es, wissen wir noch nicht wie, das finden wir jetzt gerade raus. Die Frage zum Beginn ist wie immer, wer möchte anfangen? Soll ich dir eine Frage stellen?
Ja, stell du mir als erstes. Ich fange sonst immer an, ja.
Okay, pass auf. Ich habe 2 Fragen für dich. Ich suche mir jetzt eine aus. Ich habe, glaube ich, sogar noch ein paar mehr. Aber wir nehmen einmal die schönsten. So, pass auf. Heute mal einen Bereich, den wir noch nicht so oft beackert haben hier. Keine Ahnung, vielleicht hast du es ja mitbekommen. Ich habe es ehrlicherweise nicht mitbekommen. Hättest du mir die Frage gestellt, hätte ich wahrscheinlich versagt. Aber ohne lange Umschweife, hier kommt die Frage. Es gibt ja den DHL Fastest Pitstop Award, ja, wo bei jedem Rennen die 10 schnellsten Boxenstops gewertet werden und entsprechend der Punktevergabe einfach, wie sie auch normal ist, ja, 25, 18, 15 und so weiter, kriegen die Teams da Punkte. Welches Team hat beim vergangenen Rennen in Aserbaidschan, in Baku, den schnellsten Boxenstopp hingelegt? Du hast eine 1 zu 10 Chance.
Also ein Stopp, also es ist nicht insgesamt, sondern der eine Stopp
von welchem Team. Welches Team hat den allerschnellsten Boxenstopp hingelegt?
Ha. Es gab einen sehr schnellen, bei dem ich mir gedacht habe, der war ganz schön zackig. Aber ich weiß nicht, ob es der schnellste war. Und ich habe auch ehrlich gesagt nur noch so eine leise Vorstellung davon, bei welchem Team das war.
Und ich jetzt kann dir verraten, der schnellste Boxenstopp war 2,32 Sekunden. Welche Mannschaft ist zu sowas imstande?
Naja, normalerweise sind so die Klassiker so Red Bull und McLaren eigentlich. Mercedes jetzt auch nicht mehr ganz so sehr. Das Lustige ist übrigens, was mich jetzt ein bisschen ärgert, weil wir haben ja diesen Pakt nicht nirgendwo nachschauen zu dürfen.
Natürlich, das wäre ja witzlos.
Ja, ich schreibe mir nämlich eigentlich bei fast allen Pitstops die Zeiten auf, wenn ich die ist Rennen schaue.
So?
Genau. Wer weiß, wozu es gut ist, aber da gehe ich eher davon aus, dass ich dann halt sozusagen was erzähle, zum Beispiel bei den Fahrerbewertungen dann halt so ein bisschen Knowledge stocken kann, weil merken kann sich das ja kein Mensch. Hätte ich es mir mal lieber gemerkt. Also ich muss jetzt leider ins Blaue raten. Ich glaube, wer schnell unterwegs war, bilde ich mir zumindest mal ein, ist tatsächlich Danny Rick hat einen, glaube ich, einen recht schnellen Stop gehabt. Und ich glaube, Perez hatte auch einen sehr schnellen. Ich sage einfach mal Danny Rick, weil er es zumindest verdient hätte, wenn das der Fall gewesen wäre.
Racing Bulls, ja. Ich habe nach dem Team gefragt.
Ja, Racing Bulls, ja.
Ist leider komplett falsch. Leider komplett falsch. Die Racing Bulls wären auf Rang 9.
Gottes
Willen. Da gab es einen Boxenstopp bei Tsunoda mit 2,56 Sekunden. Mhm. Aber den schnellsten Boxenstopp in Baku hat eine Mannschaft hingelegt, von der ich selber es nie erwartet hätte. Waren sie zu Saisonbeginn doch die absoluten Versager in diesem Bereich. Es ist tatsächlich sauber.
Ja.
Der schnellste Boxenstopp bei Bottas, 2,32 Sekunden. Und der viertschnellste Boxenstopp bei Zhou Guanyu, 2,44. Also Platz 1 und 4 für Sauber in dieser Wertung. Das hätten wir uns zu Saisonbeginn auch nicht träumen lassen. Frage leider falsch beantwortet, Sebastian, trotzdem.
Ja, schade.
Kein Punkt für dich diesmal.
Jetzt möchte ich aber nachschauen, ob ich mir das aufgeschrieben habe.
Na, schau doch mal.
Das wäre natürlich interessant gewesen. Also, schau mal. Nee, ich habe mir nur Bottas in Box
geschrieben.
Währenddessen
schenke ich mir noch was zu trinken ein. Alle, die auf ASMR-Podcast-Content stehen, bitte hört zu. Ich schenke das so ein, dass ihr es extra laut hören könnt. Schau mal. Ah, ist es nicht herrlich.
Was man hier alles bekommt.
Gutes Wasser.
Für Formel-1-Podcast das Abo dagelassen. Und für ASMR dann wieder deabonniert wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Ja, dann kriegst du Prost. Jetzt mal, dann kriegst du jetzt mal meine Frage. Ich glaube, sie ist fast zu leicht. Da kommst du auf jeden Fall drauf.
Und dann blamiere ich mich, meinst du?
Wenn ich es nicht weiß. Ich glaube, das ist deine Chance, mal davon zu ziehen wieder.
Also, okay, schauen wir mal.
Wir wissen ja alle, dass Lando Norris nicht besonders bekannt dafür ist, dass er von seinen zahlreichen Pole Positions dann auch Siege davon trägt. Für den geht es eigentlich safe zurück, wenn er von Pole Position startet. Was auch aber interessant ist, Charles Leclerc hat nur einen von seinen letzten 15 Starts von der Pole Position auch gewinnen können. Also der ist sozusagen Ferraris Lando Norris. Es wäre jetzt zu leicht gewesen, dich zu fragen, wo das war, denn das war natürlich Monaco 2024. Aber wir haben ja noch einen Oscar Piastri, der hat zweimal jetzt gewonnen in seiner Karriere und beide Male hat er von Startplatz 2 gewonnen.
Ehe.
Ich traue mich schon gar nicht zu fragen, das weißt du auf jeden Fall. Welches Rennen hat er denn gewonnen? Was war sein erster Karrieresieg?
Ach so. Grand Prix oder Sprint? Das ist jetzt die Frage. Aber kann ich dir beides sagen? Grand Prix war natürlich der Ungarn Grand Prix dieses Jahr, 2024. Und im Sprint hat er letztes Jahr gewonnen in Katar tatsächlich.
Ja, ja. Ja, dann hast du jetzt 9:8. Damit bist du
ja, hervorragend.
Zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Saison auf Platz 1 von
das unserem Kreisfragen. Das ist korrekt, ja. Ich übernehme zum ersten Mal die Führung in diesem Jahr. So gefällt mir das. So kann das gerne weitergehen.
So sehe ich das nicht.
Das war eine machbare Frage. Ich danke dir sehr dafür. Frage an euch, Freunde. Hättet ihr das denn gewusst? Hättet ihr eine oder beide Fragen beantworten können? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare. Und überhaupt, an dieser Stelle möchte ich erneut einen großen Dank an euch alle richten, die uns so zahlreich kommentiert, schreibt. Das macht richtig, richtig Spaß. Und wo wir regelmäßig ein bisschen in Verlegenheit kommen, sind die ganzen Lobgesänge tatsächlich. Da werden wir ja verglichen mit Koryphäen teilweise. Und überhaupt, das macht sehr viel Spaß. Vielen lieben Dank, wenn ihr das so wahrnehmt. Wir machen das hier aus unserer Fansicht, in unserer Freizeit, alles aus Spaß. Aber einfach, weil wir auch große Leidenschaft für die Formel 1 haben, weil wir gerne über die Formel 1 reden und sehr, sehr schön zu sehen, dass es gut ankommt, dass so viele von euch sich da gerne mitbeteiligen in den Diskussionsspalten, Kommentarspalten. Richtig, richtig toll, die Community wächst. Und Sebastian, Challenge an dich. Ich würde vorschlagen, nach dem Rennen in Singapur haben wir ein bisschen Luft. Es steht mal wieder ein Gucker-Termin an mit dem ein oder anderen Menschen aus der Community tatsächlich. Da werden wir uns mal zu einem Terminfindungsprozess zusammenfinden müssen. Dann geht's ab auf die Strecke. Vielleicht posten wir da auf unserem Instagram-Kanal übrigens. Einfach im Kreis fahren, könnt ihr da auch mal reinspitzen. Da posten wir sicher mal eine Story oder ein paar Bilder oder so. Das wird großartig.
Ja, dann würde ich sagen, mit diesen Worten haben wir wieder eine weitere Runde. Hinter uns gebracht und wir machen natürlich weiter mit Aston Martin. Die Fahrkombi heißt weiterhin Fernando Alonso und Lance Stroll. Fernando Alonso 8. im Qualifying, 6. im Rennen, Lance Stroll 14. im Qualifying im Rennen, musste das Auto dann kurz vor Ende abstellen mit Bremsproblemen. So, was gebe ich den beiden? Ich gebe Fernando Alonso 10 von 10 und Lance Stroll 2 von 10. Fernando Alonso, Quali schon deutlich über dem, was man hätte erwarten können. Mike Krug hat gesagt, er hat sich nach der Qualifikation Mike Krug, der Teamchef von Aston Martin, hat sich mit Alonso unterhalten nach der Qualifikation und Alonso hat gesagt, es war pures Risiko, dass er da eingegangen ist. Das hätte auch gut schief gehen können, aber Mike Krug hat gesagt, auf so einer Strecke, wenn du so eine Runde hinlegen willst, dann musst du eigentlich dem Auto vertrauen, was nicht wirklich der Fall ist. Man kann dem Aston Martin, so wie er gerade dasteht, nicht wirklich vertrauen. Fernando Alonso hat es doch gemacht und ist belohnt worden. Und im Rennen, sogar noch 2 Plätze nach vorne. Wir wissen aber auch, woran es lag. Er hätte eigentlich wahrscheinlich seine Position gehalten, aber dann haben sich die 2 Streithähne, Perez und Sainz, beide ins Abseits geschossen. Alonso deswegen trotzdem nichts falsch gemacht. Fehlerfreies Rennen und da sieht man wieder, wie sich es auszahlen kann eben dann wirklich kühlen Kopf zu bewahren. Am Ende kann man dann der lachende Dritte sein oder der lachende Sechste jetzt wie in dem Fall. Lance Stroll hingegen war genau das Gegenteil. Der hat in der Quali es deutlich schlechter gemacht als sein Teamkollege und er hat auch die Nerven verloren. Relativ am Anfang schon ist er so reingestochen in der Kurve gegen Yuki Tsunoda. Der liebe Lance Stroll hat es natürlich ein bisschen anders gesehen als Yuki und hat gemeint, mein Rennen war praktisch die erste Runde vorbei. Soweit kann ich ihm jetzt auch noch zu beipflichten. Als Tsunoda und ich zusammenstießen und er sagte, ich tauchte auf der Innenseite auf. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich gesehen hat oder nicht. Wir wissen ja inzwischen von Yuki, zumindest laut dessen Aussage, er hat ihn gesehen. Aber er machte die Tür zu und ich musste mit einem Reifenschaden an die Box. Wir fahren alle hart in der ersten Runde und solche Dinge passieren, aber das hat uns für den Rest des Rennens ins Hintertreffen gebracht. Naja, und dann hat er gesagt, wir haben es schon angesprochen, Bremsprobleme, 9 Runden vor Schuss spürte ich ein Problem mit dem Bremspedal und es wurde mit jeder Runde schlimmer. Und dann hat er gesagt, auf dieser Strecke darf man keine Risiken eingehen. Und da wir sowieso außerhalb der Punkte waren, machte es Sinn, das Auto aus dem Rennen zu nehmen. Also, ich muss sagen, war keine großartige Leistung von ihm, deswegen auch die 2 von 10 Punkten. Aber er redet ganz vernünftig, hat jetzt nicht auf Tsunoda eingedroschen. Ich glaube, er wird sich jetzt auch nicht eingestehen, dass es eigentlich sein Fehler war. War schon sehr, sehr optimistisch. Auf der anderen Seite, hat er natürlich auch recht mit einem defekten Bremspedal willst du gerade in Baku nicht irgendwie geradeaus fahren. Dann ist, glaube ich, vieles vorbei. Und aus dem Grund hat es schon alles Sinn gemacht. Bin gespannt, wie er sich jetzt im Rest der Saison zeigt. Im letzten Drittel, letztes Jahr, hat er ja nochmal richtig aufgezaubert dann. Oder wow. Im letzten Viertel dann eher. Also die letzten Rennen war er dann plötzlich richtig in Form.
Ja, mal schauen. Ich sage auch gleich noch was dazu, aber bevor ich da einsteige, auch meine Wertung vorab. Fernando Alonso kriegt natürlich von mir ebenfalls 10 von 10 Punkten. Das war hervorragend. Lance Stroll bin ich einen Hauch gnädiger. Er kriegt 3 Punkte von mir für dieses Rennen in Baku. Du hast es gerade schon gesagt, mit der defekten Bremse, da waren sie dann sehr vorsichtig. Und du darfst nicht vergessen, Lance Stroll hatte einen furchtbaren Unfall mal in Baku schon vor einigen Jahren. Er ist da, im ersten Drittel dieser ewig langen Geraden, hat er das Auto irgendwie verloren, ist da wirklich hart in die Bande gekracht. Ich denke, das wollte er nicht unbedingt nochmal haben. Nee. Tatsächlich hatte er auch einen furchtbaren Unfall in Singapur bei dem Rennen, das jetzt darauf folgt. Mal gucken, wie es da um sein Selbstbewusstsein steht und seine Vorsicht. Das ist ja natürlich immer so ein Balanceakt. Ne? Man muss da immer abwägen, wie viel Risiko gehe ich. Hab ich da noch irgendwie ein bisschen Bedenken, Angst? Darfst du natürlich nicht haben als Rennfahrer, aber auch Rennfahrer sind halt Menschen. Ne? Das kriegst du wahrscheinlich dann auch nicht so ganz aus dem System. Mal gucken. Das kreide ich ihm auch alles gar nicht an. Die 3 Punkte gibt es diesmal wirklich hauptsächlich dafür, dass er im Qualifying so deutlich von Alonso deklassiert worden ist. Einmal mehr. Und natürlich für diese super blöde Aktion, die den armen Yuki Tsunoda da aus dem Rennen gerissen hat und ihn dann zumindest selbst erstmal weit zurückgeworfen. Und am Ende ist er dann auch ausgeschieden. Das war kein gutes Wochenende von Lance Stroll. Mal schauen, ob er es in Singapur besser hinkriegt. Ich habe das Gefühl, so er ist der Anti-King of Streets irgendwie so. Wie Perez und andere wirklich aufblühen, wenn die Mauern näher an der Strecke stehen. Ich glaube, Lance Stroll ist so ein bisschen das Gegenteil. Aber gut, so hat jeder seine, seine Stärken und Schwächen, ganz normal. Keine Stärken und keine Schwächen hat Fernando Alonso, der ist einfach überall überragend. Wenn er denn gerade Bock hat und wenn es das Auto hergibt, ich denke, zusätzliche Motivation durch die Newey-Verpflichtung, jetzt die publik wurde in dieser Woche, war definitiv vorhanden und er ist wirklich irgendwo rumgefahren, wo das Auto eigentlich überhaupt nicht hingehört. Im Qualifying schon, im Rennen dann sowieso. Er hat da wirklich auch namhafte Piloten hinter sich gelassen, zum Beispiel einen Lewis Hamilton, der ist hinter ihm gelandet. Und noch einige mehr. Du hast schon gesagt, er hat natürlich 2 Plätze geerbt am Ende durch diesen Unfall von Perez und Sainz. Aber da muss man noch zur Stelle sein, man muss einfach abstauben. Das hat er gemacht. Tolle Leistung des Routiniers. Ich freue mich schon, wenn er jetzt vielleicht auch noch aufblüht. Voller Motivation für die nächsten Jahre, die da kommen. Großes Tennis. Ich freue mich.
Absolut. Dann würde ich sagen, springen wir zum Mercedes, Dave, oder?
Mhm.
Ja, Mercedes, Hamilton. Qualifikation 7 Rennen, 9. Russell, Qualifikation 5 Rennen, 3. Auch was sich die ganze Saison schon durchzieht. Russell hat Hamilton wieder mal outqualified und ist dann im Rennen jetzt mal sogar nach vorne. Fairerweise muss man sagen, wenn Sainz und Perez nicht ihr Ding gemacht hätten, dass sie da beide rausgekickelt hätte, dann hätte Russell die Position gehalten, was für ihn ja auch ein bisschen unterbeschwatzt schon ist. Klingt jetzt fies, war aber oft genug so. Aber soll jetzt gar nicht darüber hinwegtäuschen, dass Russell ein fantastisches Rennen gemacht hat. Ich gebe 9 von 10, Hamilton 6 von 10. Man sieht bei beiden auch, sie sind ja generell sehr nah beieinander. Man sieht aber auch hier wieder, die Track Position ist unglaublich wichtig. Ich zitiere jetzt mal den guten Andrew Shovlin, der Leiter des Streckenengineerings bei Mercedes. Und der hat zwei interessante Dinge gesagt aus meiner Sicht. Auf der einen Seite hat er gemeint, die Medium-Stints auf beiden Autos waren wirklich schlecht. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Konnten nicht verhindern, dass die Hinterreifen überhitzen und zeitweise hat er schon gemerkt, irgendwie das könnte ein schwieriger Nachmittag werden. Er hat auch gesagt, der harte Reifen hat viel, viel besser zu Mercedes gepasst. Und jetzt der Unterschied zwischen beiden, das war das zweite Interessante. George hatte halt weitgehend niemanden vor sich, konnte da halt wirklich das Beste aus den Reifen herausholen. Und Hamilton, der ist immer wieder auf DRS-Züge getroffen. Also der ist ja auch sich auch ein bisschen selber zuzuschreiben. Hinten sowieso sich weiter hinten qualifiziert, aber hat ja dann auch noch durch den Motorentausch dann aus der Boxengasse starten müssen.
Also und er war ganz hinten letztendlich.
Richtig, der musste sich komplett durchwühlen. Und dann hat eben Andrew Shovlin gesagt, je näher Hamilton an die Autos vor ihm kam, desto mehr überhitzen seine Reifen. Ich kann mich an einen völlig frustrierten Funkspruch von Hamilton aus dem Rennen erinnern, wo er gemeint hat, seht ihr, wie ich dieses Ding fahren muss? Ja, also der hat kein Land gesehen mit den Reifen. Aber
und Toto Wolff hat aber auch geil gekontert. Ne? So, ja, sehen wir. Ja, ist
aber
halt
es ist
so.
Effektiv. Er hat gesagt, ja, es ist, aber ja, es ist effektiv. Ist effektiv, genau. Also er hat ihn da so ein bisschen auflaufen lassen, weil er anscheinend auch keine Lust drauf hätte, jetzt sich da auseinanderzusetzen. Und aber die verstehen sich. Also Hamilton hat dann auch Ruhe gegeben und hat dann sein Ding gemacht. Und am Ende ist er ja noch mit Punkten belohnt worden. Also von daher alles gut. Aber für Mercedes realistisch gesehen kein besonders guter Nachmittag, auch wenn jetzt Russell natürlich mit Platz 3 da viele Punkte geerbt hat. Zufrieden können sie mit dem Auto trotzdem nicht sein.
Nö, können sie nicht. Mal gucken, ob sie mit meiner Wertung zufrieden sind. Die ist nämlich identisch zu deiner. Lewis Hamilton 6 Punkte, George Russell kriegt 9 Punkte. George Russell hier auch mit dem Glück des Tüchtigen, ganz ähnlich wie bei Alonso. Man muss halt zur Stelle sein, wenn irgendwas passiert. Und ich denke, diesen Sieg in Spa, den er da sehr unglücklich verloren hat wegen dem untergewichtigen Auto, ein Stück weit war das jetzt vielleicht Genugtuung. Ein Podium, mit dem er wahrscheinlich nicht gerechnet hätte, auf einer schwierigen Strecke für die Mercedes an diesem Wochenende.
Ausgleichende Gerechtigkeit.
Ja, ein bisschen zumindest. Ne? War jetzt kein Sieg, aber immerhin ein Podium. Sehr, sehr gut. Und er hat es auch prima gemacht. Er hat sich schon sehr gut qualifiziert. Er ist ein sauberes Rennen gefahren. Er war immer zur Stelle. Hat sich da auch vor keinem Kampf zurückgezogen. Er war da auch mit drin verwickelt und hat munter überholt und verteidigt, was nur ging. Also sehr, sehr gute Leistung. Bei Hamilton sah es halt nicht so gut aus tatsächlich. Ne? Im Quali schon ein bisschen hinten dran. Er hat sich auch geärgert wieder. Er hat schon gemeint, ja, irgendwie, es klappt dieses Jahr nicht. Die anderen machen das einfach besser. Er hatte ja sehr realistisch, aber auch hart natürlich sich selbst da be- und verurteilt, sage ich mal. Ein bisschen enttäuschend fand ich es dann im Rennen, wie gesagt, ja, dass er mit einem Mercedes, der eigentlich sehr, sehr gut ging, du hast es ja vorhin schon gesagt, hinter Olli Bärmann und Colapinto da viele, viele Runden lang hing und nicht vorbeikam. Klar, die Reifen überhitzen, das ist kein einfaches Thema, aber ganz ehrlich, Lando Norris ist auch von sehr weit hinten gestartet und der war sehr, sehr viel früher schon sehr weit vorne. Klar, der McLaren geht noch ein bisschen besser, ja. Aber wir haben es in der Vergangenheit ja auch gesehen, Max Verstappen, der fackelt da nicht lange. Backmarker hin oder her, er sucht sich eine Stelle aus, zieht ein Manöver durch und fertig ist der Lack. Ne? Hamilton war ein bisschen zögerlich und so ihm fehlt halt ein bisschen der Biss, hatte ich das Gefühl. Ne? Der unbedingte Wille, da jetzt was zu reißen, aber kann ich schon verstehen. Der Qualifying-Tag war schon Mist und dann muss er noch aus der Boxengasse starten.
Er hat halt vor allem die 20 Runden verloren hinter den beiden Youngstern. Ne? Auf der anderen Seite, klar, wenn du gerade frischen Motor dir reingeholt hast, den willst du natürlich auch nicht gleich schrotten. Also es war in vielerlei Hinsicht schwierig, aber nichtsdestotrotz, also man kann ihm da auch keine vielen Punkte geben. Es war halt einfach kein besonders glorreiches Rennen. Kann man drehen,
ganz wenn genau, man will. Ja. Ganz genau. Deswegen sind wir uns sehr einig. Russell 9, Hamilton 6 und wir kommen zu Ferrari.
Ja, also auch da gibt es wieder sehr, sehr hohe Punktzahlen. Charles Leclerc, Pole Position und dann, Platz 2 hat sich da einmal ausgucken lassen von Piastri, der dann den Sieg auch nicht mehr aus den Händen gegeben hat. Carlos Sainz Qualifikation 3 war auch nicht weit entfernt von Leclerc und dann im Rennen hätte es auch Platz 2 oder 3 werden können. Mit ein bisschen mehr Glück. Ich habe inzwischen drin auch schon fast auf Platz 1 gesehen. Theoretisch habe ich dir mal eine WhatsApp geschrieben, weil ich gesehen habe, der Sainz, der ist da so ein bisschen für sich das Rennen gefahren, hat die Reifen anscheinend gut gemanagt und hinten raus hat er dann nochmal richtig Gas gegeben. Also das war schon auch sehr schön anzusehen. Ja.
Aber sag doch mal, wie viele Punkte die kriegen von dir, die Kollegen.
Ja, also ich muss jetzt eine Sache vorher schieben. Ich habe mich jetzt, da könnt ihr euch jetzt gerne die Köpfe einschlagen oder mir den Kopf einschlagen. Ich habe mich sowohl bei Sainz als auch bei Leclerc bei Perez. Die sind Crash komplett zu ignorieren. Ich sage euch auch warum, weil die beiden so grandios gefahren sind, dass ich das eigentlich jetzt mal ausnahmsweise ausblenden will. Also ich gebe Leclerc 9 und ich gebe auch Sainz 9. Warum gebe ich Leclerc 9? Ich gebe Leclerc 9, weil er eigentlich ein perfektes Wochenende hatte, aber sich halt in der entscheidenden Phase von Piastri hat abkochen lassen und auf dem Niveau ist das halt kein perfektes Rennen. Dann, wenn er die 10 Punkte haben will, dann muss er halt zumachen. Er hat übrigens interessanterweise Folgendes gesagt. Er hat zwei Gründe ausgemacht. Er hat gesagt, wir haben den Sieg aus zwei Gründen verloren. Der erste war das Reifenmanagement unserer Outlap nach dem Boxenstopp. Wir hatten erwartet, dass es lange dauern würde, bis alle ihre Reifen auf Temperatur bringen würden, was bei unserem Auto der Fall war, aber nicht bei McLaren, die ihre Reifen sofort auf Temperatur bekamen und dort viel Zeit gewonnen haben. Na gut, und der zweite Grund, der ist bekannt, den haben wir alle gesehen, dass er den guten Oscar Piastri beim Überholen nicht hätte verteidigt hatte. Also, er hat dann gesagt, ich wusste, dass wir noch ein langes Rennen vor uns hatten und mein Ziel war es, die Reifen zu schonen, innerhalb des DRS-Bereichs zu bleiben und ihn später wieder zurück zu überholen. Ja, allerdings haben wir die Geschwindigkeiten auf den Geraden heute unterschätzt, dass sie, also McLaren, mit weniger Abtrieb gefahren sind als wir, was sie zu schnell machte, um einen Überholversuch zu wagen. Insgesamt war es kein guter Tag für unser Team. Ja, also, das war jetzt meine Begründung für 9 von 10 für Charles Leclerc und Carlos Sainz, wie gesagt, dem Crash, den raise ich jetzt mal, gebe ich auch 9 von 10, weil er einfach grandios die Reifen gemanagt hat. Du vergleichst ihn ja oft mit Prost, mit diesem analytischen, professorartigen, ja, mit Ausnahme von diesem Crash, wo sowohl Perez als auch Sainz mehr hätten machen können, um den zu vermeiden. Perez noch mehr, haben wir in den Highlights schon gesagt. Hat er auch wirklich ein blitzsauberes Rennen gemacht. Aber jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Ja, ich sage Folgendes. Charles Leclerc kriegt von mir ebenfalls 9 Punkte, wie bei dir. Carlos Sainz kriegt allerdings in Anführungsstrichen nur 8 Punkte. Ich habe diesen Crash am Ende sehr wohl mitgewertet und gewichtet. Nicht sehr streng, es war halt am Ende des Tages doch ein Rennunfall. Aber das ist natürlich den Punkten egal. Es gab halt 0 Punkte, ob es ein Rennunfall ist oder ob er da große Schuld dran hat. 0 Punkte sind 0 Punkte, das ist halt schlecht. Ja, per se schon mal. Aber du hast es schon gesagt, er ist bis dahin, der Carlos Sainz, ist ein sehr prostartiges Rennen gefahren, viel Übersicht, er hat sich die Reifen sehr gut eingeteilt und am Ende hat er wirklich aufgedreht und kam nah ran. Allerdings, und das ist dann wieder ein kleiner Unterschied zum Professor aus Frankreich, da, ich denke, ihm ist da bei diesem ganzen Kuddelmuddel ein bisschen der Gaul durchgegangen und er wollte zu schnell zu viel, er war zu gierig und wollte sofort auch an Charles Leclerc vorbei, er hat den Perez kassiert, wollte dann direkt auch seinen Teamkollegen kassieren, ist da ein bisschen aus dem Tritt gekommen, muss man sagen. Und dadurch kam es erst überhaupt zu der Situation, dass der Perez da so halb neben ihm schon war, was dann letztendlich zum Unfall geführt hat. Das ist dumm gelaufen, hätte da ein bisschen einen kühleren Kopf bewahrt, er hätte den Leclerc ohnehin bekommen. Die Reifen von Charles Leclerc waren am Ende durch. Und ich bin mir sicher, er hätte ihn am Ende der Runde spätestens sowieso gehabt. Hätte er mal lieber gewartet, ne, an dieser Stelle. Deswegen 8 Punkte für Sainz, da bin ich dann relativ streng. Bei Charles Leclerc pflichte ich dir komplett bei. Alles, was du gesagt hast, ist komplett richtig. Ich würde noch ergänzen, dass auch er im freien Training den Unfall hatte. Das habe ich den Youngstern angekreidet. Das kreide ich einem Charles Leclerc mit all seiner Erfahrung natürlich genauso an. Da kann es von mir keine 10 von 10 dann geben. Und klar, er hat sich überraschen lassen und überrumpeln lassen von Oscar Piastri im Rennen. Er hat aber auch dann nicht wirklich überzeugend zurückschlagen können. Er hat es hier und da mal versucht, an Oscar Piastri vorbeizukommen. Und er hatte, das ist der entscheidende Punkt, eigentlich das bessere Auto. Wenn man da 30 Runden lang in der verwirbelten Luft hinter einem Auto herfährt und trotzdem dranbleiben kann, ist man eigentlich der schnellere Mann. Ne? Das ist beim Kartfahren, wir kommen immer wieder darauf zurück, ja eigentlich genauso. Ja? Wenn ich da hinter jemandem 30 Runden herfahren kann, bin ich eigentlich schneller. Aber dann vorbeizukommen ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Dass ich das nicht kann, ist eine Sache, aber dass Charles Leclerc es nicht geschafft hat, ist zum Teil Charles Leclerc anzukreiden natürlich. Zum anderen Teil aber auch natürlich Oscar Piastri und über den sprechen wir gleich noch. Vorher kommen wir aber zu den Red Bull-Piloten.
So sieht's aus. Max Verstappen, Quali 6., Rennen 5., Perez, Quali 4. Rennen hätte er mindestens auf Platz 2 auch schaffen können, ist dann aber halt, wie gesagt, durch dieses Manöver ausgeschieden. Na. Ich gebe Max Verstappen 6 von 10 Punkten und Perez, ja, wie gesagt, ich behandle ihn so wie...
Kontrovers, jetzt. Kontrovers.
Ja. Ich sag's nochmal vor, aber ich gebe tatsächlich 10 von 10 Punkten. Auf folgender Begründung fußt das Ganze. Also Max Verstappen hat sich einfach verzockt, was die Abstimmung anging. Haben wir in den Highlights ja auch schon gesagt. Dr. Helmut Marko hat es direkt nach dem Rennen auch gesagt, das hat für ihn überhaupt nicht funktioniert. Was Max Verstappen gesagt hat, sie haben letztlich noch ein paar Änderungen vor dem Qualifying vorgenommen und haben heute, also aus Sicht vom Sonntag, hat er das gesagt, den Preis dafür bezahlt. Er hat gesagt, meistens machen wir eine Änderung vor dem Qualifying und es zahlt sich aus. Aber manchmal auch eben nicht und das ist einfach das Risiko, das man eingehen muss. Er hat aber auch, und jetzt alle Max Verstappen-Fans und Red Bull-Fans die Ohren gespitzt, er hat auch gesagt, es gibt eine Lösung, aber wir haben es zu spät bemerkt, um noch Änderungen vorzunehmen. Die anfänglichen Änderungen waren positiv, es lief gut und dann haben wir im Qualifying Änderungen vorgenommen, die uns über die Grenze hinausgebracht haben. Für die Meisterschaft werden wir als Team zusammenarbeiten und der Kampf ist noch nicht vorbei. Also, ich erwarte, Singapur ist sowieso so eine Ausnahmegeschichte, da hat er immer Probleme gehabt, aber nach Singapur, glaube ich, werden wir einen deutlich stärkeren Max Verstappen wieder sehen in einem Auto, das funktioniert. Und auch Perez hat gesagt, dass er zwar traurig ist für das Team, aber die Änderungen am Auto scheinen uns wieder konkurrenzfähig gemacht zu haben, sagt der Mexikaner. Wir kämpfen um den Sieg oder wir kämpften um den Sieg und sahen aus, als hätten wir ein starkes Ergebnis erzielt. Tja, das müssen wir aus dem heutigen Tag mitnehmen. Wir müssen den Fortschritt beibehalten, den wir gemacht haben und hoffentlich können wir in den kommenden Rennen sehr stark sein. Also das, möchte ich jetzt noch zum Abschluss sagen, wo wir beim Mexikaner sind, warum ich ihm 10 gebe. Er hat es ähnlich, finde ich, clever wie Carlos Sainz gemacht, hat die Reifen gut gemanagt. Wir wissen, dass er bei Strecken mit 90-Grad-Kurven extrem stark ist. Es gibt kaum einen Fahrer, der 90-Grad-Kurven eine gute Linie findet und so schnell um den Track dann kommt, wie das bei Sergio Perez der Fall ist. Er hat eigentlich von A bis Z ein wirklich cleveres Rennen gefahren. Ich glaube, er wäre auch nicht weiter vorgekommen als Platz 4. Dafür waren die Autos vor ihm einfach viel zu stark im Qualifying. Und er hat ja auch Max Verstappen 2 Plätze hinter sich gelassen und auch relativ deutlich. Also wenn wir früher in der Saison gewesen wären, wäre das sehr, sehr verwunderlich gewesen. Mhm. Was auch einige jetzt gesagt hatten, ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Red Bull letztlich an ihm festgehalten hat, dass der Fahrstil von Perez einfach mit dem Red Bull bisher nicht so kompatibel war. Perez hat ja auch gesagt, die Probleme, die ich bisher hatte, die hat halt jetzt Verstappen. Und jetzt, wo Verstappen halt ein Auto hat, das ihm nicht passt, hat er halt auch seine Probleme. Also es gibt hier nicht den Über- oder Wunderfahrer. Das gilt für einen Danny Rick, der mal das Riesentalent galt. Es gilt für einen Hamilton, wenn er kein passendes Auto hat. Und eben auch für einen Max Verstappen. Bin gespannt, was sonst noch so passiert. Aber jetzt, Dave, du schaffst schon mit den Hufen. Was ist deine Bewertung?
Oh, ich höre dir sehr gerne zu und nicke zustimmend bei den allermeisten Punkten. Meine Punkte für die beiden Red Bull-Piloten sind ähnlich wie deine. Max Verstappen kriegt auch, wie bei dir, 6 Punkte von mir. Bei Perez werte ich diesen Unfall sehr wohl mit rein und entsprechend kriegt Sergio Perez nur 9 Pünktchen von mir. Du hast im Prinzip alles schon gesagt, es war wirklich ein sehr, sehr starkes Rennen von Sergio Perez. Dieser Unfall am Ende ist blöd und weil es fürs Team leider dann eben 0 Punkte gibt, statt 12 oder 15 oder vielleicht sogar 18 oder was auch immer er geholt hätte, muss ich ihm leider einen Punkt abziehen. Aber das hat schon richtig Spaß gemacht. Also ich denke, die Entscheidung von Red Bull an ihm festzuhalten, zahlt sich zumindest jetzt in Baku und mit ziemlich großer Sicherheit auch in Singapur aus. Da die Strecken liegen ihm auf jeden Fall. Und ab Austin soll das Auto ja dann doch nochmal relativ deutlich verbessert und optimiert werden. Wenn es da Upgrades gibt, die für beide Piloten funktionieren oder die das Auto generell schneller machen, habe ich ja wirklich noch Hoffnung. Das wäre natürlich die dritte Feel-Good-Story dieses Jahres. Erst gewinnt Charles Leclerc in Monaco, dann gewinnt Charles Leclerc als Ferrari-Pilot in Monza. Wenn jetzt noch Perez wirklich mit Siegchance nach Mexiko kommt, dann ist die Saison wirklich endgültig legendär. Ja. Ich habe leise Hoffnung. Mal schauen, vielleicht geht er noch was. Vielleicht bündelt er dann wirklich alles und
alles, ja.
Verkündet dann direkt am Podest auf Rang 1 seinen Rücktritt oder so. Keine Ahnung, ey.
Plot-Twist, Perez hat sein komplettes Talent die Saison aufgespart für Mexiko.
Genau. Ach, mein Gott. Ich glaube, das wäre ihm sogar mehr wert als ein WM-Titel, ganz
definitiv,
ehrlich.
Definitiv, glaube ich auch.
Mal schauen. Und zu Max Verstappen hast du auch schon das meiste gesagt. Ich würde nur noch gern erwähnen, kaum ist Adrian Newey nicht mehr involviert, sieht man auch, dass Max Verstappen kein Übermensch ist. Wenn das Auto schwer zu fahren ist, holt er eine Menge raus, aber kann dann vorne halt auch nicht mitgeigen. Ja? Also man ist halt am Ende des Tages doch wirklich sehr abhängig von dem Material, das man zur Verfügung hat und das muss man ausnutzen. Das hat Max Verstappen sehr, sehr viele Jahre lang sehr konsequent und erfolgreich gemacht. Aber wenn das Material schlechter ist, zeigt sich dann halt, wie groß das Talent wirklich ist und vor allem, wie der Charakter ist. Und auch da haben wir den Highlights schon drüber gesprochen. Er war schon wieder eifrig am Meckern und am Quakelen, ne, am Boxenfunk.
Fairerweise muss ich sagen, wie gesagt, also Hamilton ja auch zum Beispiel unter anderem. Das,
tatsächlich auch,
das wollen sie ja alle, ne, ein gutes Auto.
Michael Schumacher, haben wir das nie gehört tatsächlich. Ne? Da war Boxenfunk ohnehin
muss
nicht
man
so präsent
auch
im
sein,
TV, ja. Aber ich glaube, selbst wenn es gewesen wäre, wir hätten da keinen Boxenfunk gehört. Schumacher war da sehr beschützend, was seine Mannschaft anging. Alonso hingegen, oh boy. der schürt er dann gerne mal noch ein bisschen Öl ins Feuer.
Ja.
Sehr gerne auch über den Boxenfunk.
Ja.
Aber so sind die Typen halt. Jeder auf seine Weise irgendwie einzigartig, ne?
So sieht's aus.
So wie die zwei McLaren-Jungs, über die wir jetzt noch abschließend sprechen müssen.
Genau, genau. Die schüren aber momentan höchstens Hoffnungen auf den WM-Titel. Also definitiv mal auf den Konstrukteurs-WM-Titel, aber auch auf den Fahrer-WM-Titel. Den haben sie noch nicht abgeschrieben. Also. Wo sind wir jetzt hier bei McLaren? Norris ist von 16 gestartet, nachdem er das, sagt aber auch sein Teamchef, Qualifying unverschuldet vergeigt hat. Im Rennen ist er dann vorgefahren bis auf 4, also schon eine sehr, sehr starke Recovery. Piastri ist gestartet von 2, wir haben es ja auch gesagt, wie bei seinem ersten Sieg dann da auch auf Platz 1 gefahren. Also sehr, sehr stabile Gen-Action von beiden.
Aber hallo.
Was kann man dazu sagen? Also, was ich bemerkenswert finde auf der einen Seite ist, dass Lando Norris wirklich auch der absolute Teamplayer ist. Er hat ja zwischendurch auch den Rücken für Piastri freigehalten, sonst wäre es am Ende wahrscheinlich noch deutlich enger geworden. Aber er hat dann auch im Post-Race-Interview gesagt, hey, großartiges Ergebnis für das Team, mit einem tollen Rennen von beiden Seiten. Zuerst einmal Glückwunsch an Oscar zu einem weiteren Sieg, den er sich verdient hat. Ich denke, ich hatte ein großartiges Rennen, ich habe die schnellste Runde gefahren, eine gute Punktzahl erreicht, ausgehend von dem, wo wir gestartet sind. Also bin ich sehr zufrieden. Und Andrea Stella, der Teamchef, hat gesagt, Oscars Leistung während des gesamten Rennens war außergewöhnlich und die Art und Weise, wie er die Führung übernommen hat, beweist, was für ein besonderer Fahrer er ist. Lando hat ebenfalls ein beeindruckendes Comeback hingelegt, nachdem er ohne eigenes Verschulden aus der Position starten musste. Ja.
Wenn du uns jetzt noch verrätst, wie viel Punkte du
das habe ich vergessen, ja.
Alle
das habe ich unterschlagen. Ja. 9 für Norris, 10 für Piastri. Bei Piastri gibt es ja keine Diskussion. Der hat eigentlich ein perfektes Rennwochenende gezeigt. Da gibt es kaum was zu mäkeln. Also ich würde jetzt nichts finden. Vielleicht hätte er sich noch die Pole Position holen können. Mein Gott, wenn man Lando Norris, der Charles Leclerc da neben sich stehen hat, wird es halt auch schwierig. Ne? Der hat jetzt 4-mal hintereinander die Pole in Baku geholt. 4-mal hintereinander hat er das Rennen nicht gewinnen können. Also, und Lando Norris, also klar, er hat, kann man jetzt darüber diskutieren, haben wir in den Highlights schon besprochen, ob er da jetzt eine Teilschuld hatte am Platz 2, am Platz, nicht ins Q2 kommen, so rum. Aber er hat eine 14 Recovery hingelegt und ich glaube, mit der Rennleistung und einem Startplatz in den ersten ein, zwei Reihen, da hätte er auch locker in den Sieg mitfahren können. Also das ist der Makel und ich gebe ihm trotzdem 9 von 10. Ich glaube, du siehst es ähnlich.
Ich sehe das sehr ähnlich tatsächlich, ja. Genau wie bei dir, Lando Norris 9 Punkte, Oscar Piastri 10 von 10. Ich hätte Oscar Piastri gerne mehr gegeben, aber das geht ja nicht. Das gibt unsere Skala einfach nicht her. Aber eine 12 von 10 wäre schon drin gewesen eigentlich. Lando Norris, wir haben lang und breit darüber gesprochen. An dieser Stelle wirklich gerne nochmal der Hinweis, zieht euch unsere Highlights gerne mal rein. Da sprechen wir ausführlich über solche Szenen. Hier soll es dann wirklich um die individuelle Leistung nochmal gehen. Lando Norris, super den Teamplayer markiert, war das ganze Wochenende guter Dinge, ja, auch obwohl das quasi wirklich schief gelaufen ist. Er hat trotzdem, und das fand ich wirklich, auch das haben wir den Highlights schon besprochen, das Manöver dann gegen Max Verstappen wirklich mit Symbolcharakter. Er hat Max Verstappen seinen, Rivalen um den WM-Titel auf der Strecke überholt, obwohl er von so weit hinten gestartet ist. Er hat sich noch die schnellste Runde geholt. Er hat im Prinzip dann ab dem Quali alles richtig gemacht. Wirklich ein tolles Rennen. Hat sehr, sehr viel Geduld bewiesen, seine Reifen sehr gut in Schuss gehalten. Sehr lang. Ich müsste mal schauen und nicht lügen. Ich glaube, er war einer der längsten. Lando Norris in Runde 37 an der Box. Ja, definitiv. Der zweitlängste war Joe Guanyu mit 34 Runden auf dem harten Reifen. Also Lando Norris ist am längsten draußen geblieben. Da war die Hoffnung auf das Safety Car wohl noch am allergrößten. Hat leider nicht hingehauen. Trotzdem, diesen Reifen so gut in Schuss zu halten. Und wir haben es ja schon mehrfach besprochen. Er war ja ständig auch in mehr Kämpfe, also nicht nur 2, sondern 3, 4 Kämpfe verwickelt. Und trotzdem hat er das hinbekommen. Ganz, ganz große Leistung. das mit dem Quali, naja gut, das müssen wir halt irgendwie einpreisen in unsere Punktvergabe. Deshalb 9 Punkte für Norris. Und ja, zu Oscar Piastri haben wir im Prinzip alles schon gesagt. Das großartige Manöver gegen Charles Leclerc, komplett kompromisslos, unter Kontrolle, großartig, aber fast noch beeindruckender, und da haben wir eigentlich gar nicht so viel drüber gesprochen bisher, fast noch beeindruckender fand ich, wie er sich rund 30 Runden lang verteidigt hat gegen Charles Leclerc. Ja. Er hatte, das haben wir gerade schon gesagt, eigentlich das schnellere Auto, der Charles Leclerc. Ferrari war eigentlich in Baku das bessere Auto. Trotzdem hat Oscar Piastri A, ständig sich so positioniert und verteidigt, dass Charles Leclerc einfach keine richtige Chance hatte anzugreifen. Er hat dabei noch seine Reifen geschont. Wir haben ja gesehen, 2-3 Runden vor dem Ende sind bei Charles Leclerc wirklich die Reifen eingebrochen komplett. Und bei Oscar Piastri halt nicht. Er hat dann wirklich noch einen Vorsprung rausgefahren. Ja. Er hatte noch Reifen, die in Schuss waren. Natürlich lag das daran, dass er die meiste Zeit über in freier Luft gefahren ist dann und keinen vor sich hatte. Aber das hat er sich ja selber erarbeitet und verdient. Er hatte einen ganz klaren Plan. Alles klar, direkt nach dem Boxenstopp, wo die Reifen noch am besten sind, muss ich ihn mal übersetzen. Und da hat er sich übrigens einer Anweisung des Teams widersetzt. Das hieß ja offiziell so, sei geduldig, deine Chance kommt schon noch, bla bla bla. Und er dachte sich dann, nö, ich muss den Reifenvorteil, den ich da habe, jetzt ausnutzen. Ich muss da an ihm vorbei. Er hatte sich einmal ausgeguckt, ein Manöver gestartet, das eiskalt umgezogen. Und ab da war der Käse eigentlich gegessen. Ja. Also wirklich, wirklich super beeindruckend, wie dieser 23-Jährige wohlgemerkt, der gerade mal, naja, wie viel hat er denn? Vielleicht 25, 30 Formel 1-Rennen auf dem Buckel. Und der fährt da halt wie ein Großer, wirklich total ruhig, entspannt, kontrolliert. Da wächst wirklich was ganz, ganz Großes ran, ich bin mir sicher.
Und eine Sache, die will ich auch noch ganz kurz abfrühstücken, weil es manche auch schon erwähnt hatten, glaube ich, in dem einen oder anderen Kommentar. Ich weiß nicht, ob es bei uns war, jetzt gerade auswendig, aber es gibt ja diesen Flexi-Wing, den McLaren gerade anscheinend drauf hat. Man konnte es ganz gut sehen in manchen Einstellungen vom Baku Grand Prix. Also hinten der Heckflügel, wenn man hohe Geschwindigkeiten fährt, der geht so ein bisschen, also der ist aus einem Material anscheinend, das so flexibel ist, dass wenn du langsam fährst in den langsamen Kurven, dann bleibt der einfach zu, ne? Also wie wenn das DRS nicht aktiviert ist. Auf die geraden, ab einer gewissen Geschwindigkeit, wenn da genug Druck drauf ist, dann geht der so ein bisschen auf. Also so ein Mini-DRS kann man es fast schon nennen. Es
klappt sich an den Seiten so ein Stück weit hoch, ne?
Richtig, und das ist jetzt schwierig zu messen, weil die Autos natürlich alle unterschiedliche Aerodynamik-Eigenschaften haben. Es ist auf jeden Fall Fakt, dass er zum Beispiel auch ein paar Kilometer schneller auf der Geraden war als der Ferrari. Ob es jetzt daran lag, ganz schwer zu sagen. Aber es ist...
Ohne DRS wohlgemerkt. Mit DRS-Effekt war der Ferrari,
schneller.
3 Kilometer schneller.
Jetzt kann man natürlich sagen, das spricht eher sogar noch dafür, dass der Unterschied dann halt so extrem ist, dass McLaren da halt einen Vorteil davon hat. Was man aber, und darum geht es mir jetzt auch sagen kann, also die FIA hat es sich ja jetzt nicht irgendwie noch nicht angeschaut, die haben sich das schon angeschaut. Da gibt es auch, müssen ja Teile abgenommen werden und da gibt es auch bestimmte, im Regelwerk bestimmte Vorschriften, also unter welchen Bedingungen darf das sich so und so weit verändern, verbiegen und wie muss es ausschauen.
Unter welcher Belastung.
Ja. Genau, und es war ja jetzt in den letzten Jahren so, also Aston Martin hatte das schon mal, Red Bull hatte das glaube ich auch schon mal und bei denen wurde es wieder einkassiert, bei McLaren wurde es nicht einkassiert. So. Und die FIA hat auch glaube ich schon gesagt, also vor 2025 können sie da wahrscheinlich nichts machen. Es wird jetzt wahrscheinlich so, meine Vermutung laufen, dass das ein oder andere Upgrade bei anderen Teams kommen wird, wo man Ähnliches versucht und das nachzuahmen. Darf gespannt sein, aber Fakt ist auf jeden Fall, es ist jetzt Stand jetzt nicht illegal. Also das, bevor da irgendwelche Mutmaßungen aufkreuzen. Und ich bin auch gespannt, Lewis Hamilton zum Beispiel hat auch schon angekündigt, es wird noch ein paar Upgrades geben dieses Jahr bei Mercedes. Vielleicht ist ja da auch sowas wieder dabei. Spannend.
Ich bin sehr gespannt, ja. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum die FIA das gar nicht anders deklarieren kann als legal, liegt daran, dass es gar keine Möglichkeiten gibt, das ordentlich zu messen, wie sich dieser Heckflügel unter dieser Belastung verbiegt. Ich glaube, da muss die FIA gerade auch erst überhaupt Prozesse entwickeln, wie man sowas eventuell nachweisen kann. Es ist halt das alte Spiel, ja, da arbeiten Tausende der schlauesten Köpfe bei den Teams natürlich gegen das Regelwerk der FIA und die muss dann halt nachziehen und dann eben neue Verfahren einführen, neue Messprozesse und neue Regeln schreiben, technische Direktiven. Ihr kennt das alte Katz-und-Maus-Spiel. Auch das ist ein Aspekt an der Formel 1, der diesen Sport so faszinierend macht
Und vor allem zu einem Teamsport, ne? Also man sagt, ne, das darf man nicht vergessen. Das macht es halt zu einem Teamsport, ja.
Exakt das, da kommt es auf sehr, sehr viele Komponenten an. Wir hatten auf jeden Fall mega, mega Spaß mit dieser Episode.
Yes.
Mit dem großartigen Rennen in Baku. Und wir sind mitten im Doubleheader. Jetzt nehmen wir das hier auf. Sobald diese Folge hier veröffentlicht wird und sobald ihr sie seht, arbeiten wir schon mit Vollgas am nächsten Rennen und bereiten da schon die Vorschau-Episode zum großen Preis von Singapur vor. Auch das ist ein fantastisches Rennen, da freue ich mich sehr drauf. Das wird großartig. Wie immer bleibt mir am Ende der Folge euch zu danken, dass ihr eure wertvolle Lebenszeit hier mit uns teilt, uns zuhört, uns zuschaut. Das finde ich ganz, ganz großartig und ja, hauptsächlich dafür machen wir das. Schreibt uns gerne in die Kommentare, schreibt uns eine private Nachricht auf Instagram, schreibt uns eine Rezi zum Podcast, wie auch immer, wo auch immer ihr uns genießt. Lasst es uns gerne wissen, so werden wir noch ein bisschen größer, noch ein bisschen bekannter und können die Community noch ein bisschen größer machen. Das ist es doch, worum es am Ende des Tages hier geht, oder?
So sieht's aus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zur Vorschau, zu großem Preis von Singapur. Bis dann, macht's gut.
Ich freue mich. Bis dann, macht's gut. Ciao.